Episode 157 von Win Today Hockey O'Clock. Michael Raffel, Stürmer, Lausanne, Aschsee. Was wären so Sachen, die man sich hierzulande so gut es geht von der Schweiz abschauen sollte?
Ja, die Ausländer reduzieren, aber das versteht man in Österreich überhaupt nicht, leider. Auf das pochen wir schon seit Jahren. Da kannst du Interviews zurückschauen, die sind 10 Jahre alt. Wir haben das Glück gehabt, unser Jahrgang oder mein Jahrgang, dass damals wirklich 6 Ausländer waren vielleicht und alle mit Qualität, wo du dir was abschauen kannst, ob das jetzt dann als Spieler oder als Mensch ist, weil jemand, der dann in die Liga gekommen ist, der hat etwas am Kosten gehabt, entweder Ameis oder abseits davon. Und noch dazu kriegst du die Chance, als Junger in der Kampfmannschaft mitzutrainieren, wenn er nur wenige Einsätze bekommst, weil der Druck wird immer da sein, dass der Trainer gewinnen will, das ist normal. Na, da gebe ich den Ulm hier völlig recht. Also das wird niemandem auffallen. Und Österreich war ja damals am besten Weg, wo Koch, Wölser und die Generation rausgekommen sind. Und auf einmal kommt der Pierre Paché nach Salzburg und fängt jeden erzählen an, wie viele NHL-Spieler er jetzt nicht aus Österreich produzieren wird, weil er holt junge Kanadier, die hungrig sind. Warum kommt der junge Kanadier nach Österreich Eishockey spielen? Weil er entweder keine gute Einstellung hat, trotzdem talentiert ist oder weil er einfach Europa anschauen möchte. Also niemand ist gekommen, um sich in Österreich ausbilden zu lassen und dann zurück nach Amerika zu gehen. Das war einfach. Und dem haben halt leider die Leute aus der Hand gefressen damals und die großen Teams haben da alle mitgemacht. Und ja, das hat im Endeffekt die Liga dorthin gebracht, wo sie jetzt ist. Und ohne einen großen Umbruch kommt man da nie wieder hin. Aber dafür musst du ich mag jetzt nicht zu kritisch oder jemanden auf die Zehen steigen, aber du musst Leute einsetzen, die sich im Eishockey auskennen, in Vereine und die richtigen Werte haben, die einen großen Plan vor sich haben, über 10 Jahre, über 15 Jahre, und dass nicht jeder nur auf Sieg schaut.
Win today, Hockey, O'Clock.
In diesem Augenblick wird jetzt richtig hitzig. Und die Scheibe kollert über die Mittendrin statt nur dabei. Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren. Leistung, an deine Leistung. Oh, ist Goal! Oh, ein Goal! It doesn't get any better than this.
Wenige Tage vor Weihnachten gibt's noch ein veritables Weihnachtsgeschenk hier bei Win Today Hockey O'Clock. Es ist eines der Aushängeschilder des österreichischen Eishockeys. Es ist ein klein wenig zu still geworden für meine Begriffe, um ihn. Mit ihm kann man nicht häufig genug sprechen. Deswegen freut es mich außerordentlich, dass wir wenige Tage vor Weihnachten und nach ein paar Jahren endlich auch an dieser Stelle wieder miteinander plaudern dürfen. Es ist Michael Raffel, aktuell in Diensten des Lausanne Aschsee in der Schweiz. Und Michael, immer wieder schön und immer wieder eine große Ehre, dich an dieser Stelle begrüßen zu dürfen.
Tschüss, Buddy, frohe Weihnachten.
Danke sehr, dir auch. Steht schon fest, wo und wie du die Weihnachtsfeiertage verbringen darfst?
Ich habe mich da durchgebissen durch die Nationalteampausen, wo ich eigentlich Pause verschrieben bekommen hätte, dass ich Weihnachten 7 Tage nach Villach kann. Das heißt, am 20. nach dem Frühtraining kann ich schon ins Auto sitzen und Richtung Heimat fahren.
Wir zeichnen das Ganze am 18. Dezember auf. Am 20. erscheint das Gespräch, das wir jetzt führen dürfen. Das heißt, du befindest dich im Idealfall dann schon auf dem Weg in Richtung Heimat. Inwieweit sind denn auch regelmäßige Besuche oder ist zumindest ein Besuch in der Villacher Stadthalle eingeplant? Das letzte Mal, als man dich nämlich auch bei Puls 24 im TV bewundern durfte, war das justament bei einem Saisonderby. Ich glaube, es war der erste Saisonvergleich zwischen dem IDM Wärmepumpen VSV und dem KAC. Inwieweit sind Eishallenbesuche eingeplant?
Mein Reha-Programm geht ja ganz normal weiter. Also bringe meine Eishockey-Sachen mit und darf bei Villach mit aufs Eis gehen und mein Reha in Villach weitermachen und ja, also täglich wahrscheinlich.
Das bringt uns schon auch zu einem der Anlassfälle natürlich auch dieses Gesprächs, weil ich habe es eingangs angesprochen, es ein klein wenig still geworden ist um dich. Für viele ist der Letztstand Michael Raffel verletzt, aber viele haben vielleicht nicht unbedingt mitbekommen, was sich genau ereignet hat und was genau passiert ist und was jetzt auch der Status quo der Reha ist. Wie hat sich das alles zugetragen, dass du in dieser Saison leider noch kein Bewerbsspiel absolvieren konntest?
Boah, das geht leider schon ein bisschen weiter zurück. Nach der Saison letztes Jahr, ich war auch schon 2,5 Monate verletzt. Dann war man dauernd im Abstiegskampf. Das war wieder mal ein anderes Lernpensum, wenn man so will, den Druck zu verarbeiten, dass man gegen den Abstieg spielt und dann wären wir noch fast in die Playoffs kommen. Da lässt man natürlich alles draußen und dann hat es nicht geklappt. Und dann habe ich eigentlich den längsten Sommer in meiner Karriere vielleicht sogar vor mir gehabt und 2-3 Wochen Pause gemacht und habe mich dann auf die neue Saison vorbereiten angefangen. Vielleicht da ein bisschen zu hitzköpfig und einfach zu viel. Und dann im Sommer, ich denke Anfang Juli, war beim Krafttraining schon so ein kleiner Zwicker im Knie. Ja, viel zu viel Gewicht, wenn du trainierst mit den Jungen, da kriege ich einen anderen Biss und dann magst du halt auch ein bisschen zeigen, war nicht die schlauste Entscheidung. Und da habe ich das erste Mal so einen kleinen, wie einen kleinen Schnalzer im Knie gespürt. Und ja, habe auch mit den Physios in Lausanne geredet und sie haben dauernd gefragt, ob ich nicht ein MRT machen will. Und das so schlimm war es nicht. Ich habe alles weitergemacht und teilweise ja leider über Schmerzen trainiert und wollte es halt einfach nicht wahrhaben. Und dann kommst du ins Trainingslager und die erste Vorbereitungspartie im ersten Wechsel ist mir, wir so einen Reverse-Check machen wollen, wirklich im ersten Wechsel, keine 10 Sekunden am Eis und der fällt so komisch hin und fällt mir ins linke Knie und das rechte fängt so an, nach außen zu drehen, bis es zu einem Punkt kommt, wo es nicht mehr weitergeht und dann hört man einen richtigen Popper und dann im Endeffekt weißt du dann wirklich, dass etwas passiert ist, was repariert gehört. Ja. Und dann wollte ich das aber auch wieder nicht wahrhaben und habe das Drittel noch fertig gespielt, quasi auf einem Fuß. War nicht die schlauste Entscheidung in dem Moment, aber so ist das. Ja, und dann ist das MRT-Bild gekommen und die Nachrichten waren natürlich nicht besonders.
Das wäre natürlich eine der logischen Fragen gewesen. Wie gut campt man im Alter von 35 und du bist seit Anfang Dezember auch so alt seinen Körper aus, dass man weiß, das ist jetzt nicht irgendeine Lappalie, das ist was wirklich Ernstes? Also war dir das sofort klar?
Ja, im Eishockey ist manchmal komisch, wenn du einen Schuss am Fuß bekommst und es schmerzt, aber es ist nicht die gleiche Vibration oder das gleiche Gefühl, das durch deinen Körper schießt. Also bei mir ist das wirklich, da wird rundum alles leise und das spürt man einfach. Ich weiß, dass etwas nicht stimmt im Knie. Und dann war eben noch den Meniskus, den ich verletzt habe, der ist schwierig zu testen. Also die Ärzte haben im ersten Moment gar nicht gewusst, was wirklich los ist. Und dann ist das Thema gekommen, Kreuzband und so. Und dann denkst du nur noch, boah, ist das 6 bis 9 Monate, die Saison ist vorbei, die hat noch gar nicht begonnen. Und du investierst sehr viel im Sommer, also wirklich, wirklich sehr viel harte Arbeit und dann bekommst du solche Neuigkeiten. Und man hat eben nicht gewusst, was du hoffst, natürlich auf 4 bis 6 Wochen vielleicht. Du hoffst, es ist kein Kreuzband und dann kommt da, macht das MRT und am nächsten Tag gegen Mittag haben sie gesagt, kriegen sie den Befund und du sitzt zu Hause und du wartest. Das hat wirklich gedauert bis 6 am Abend, bis sich der verdammte Doktor bei mir meldet. Und dann hat er eben gesagt, ja, es ist Meniskus. Und dann war super Meniskus, 3-4 Wochen. Der schneidet es raus, der Meniskus braucht man nicht. Aber demnach war es dann, ja, schon etwas Schlimmeres. Und ja, das musst du dann verarbeiten.
Wie hat diese Verarbeitungsphase ausgesehen? Und je nachdem, wie tiefe Einblicke du auch gewährst, sei vorausgeschickt, diese Leidensphase gehört dann wahrscheinlich zu einer Eishockey-Karriere dazu. Und wenn man sich ansieht, wer von welchen Verletzungen sich zurückkämpfen muss und wie frustrierend auch dieser Prozess sein muss, sein kann, wie war das in deinem Fall, bis man dieses, nenn es mal pathetisch, Schicksal akzeptiert hatte?
Ja, im ersten Moment willst du das nicht wahrhaben. Ich habe dort in meinem Kopf war in 6 Wochen wieder am Eis und dann meldet sich der erste Arzt, dann musst halt zum Teamarzt, der schickt die zum Spezialisten mit den MRT-Bildern und der hat das angeschaut und der hat mir gleich gesagt, ja, na, das, wenn du über das drüber spielst oder wieder den Meniskus rausschneid, brauchst zwischen 6 Monaten und 2 Jahren neues Kniegelenk. Und Ja, das wollte ich dann auch nicht, was der. Und dann habe ich halt ein paar andere Meinungen eingeholt und wirklich ernst ist es wurden. Ich meine, da waren schon sehr viele Freunde und Trainer und Ärzte involviert, die man über die Zeit kennenlernt, die dann schon ihre Meinung abgeben haben. Und das war eigentlich cool. Da habe ich mit einem Chirurgen geredet und der hat gleich gesagt, na, er greift dieses Knie nicht an, sucht einen geschickteren. Und da habe ich gewusst, jetzt ist aber, das ist doch ernster, als es wahrhaben willst, nicht? Und ja, dann haben wir halt, da habe ich kurz geschaut, wer der Beste ist und wo man das am besten machen kann. Hab der Mannschaft Bescheid gegeben, dass sie das gerne in Innsbruck machen wird, beim Dr. Hoser. Aber eigentlich noch keinen Termin gehabt, den habe ich dann einfach im Internet die Nummer rausgesucht, habe eine kurze Nachricht hinterlassen auf der Mobilbox, wo er mir helfen kann. Und wirklich 10 Minuten später hat er mich zurückgerufen. Ich gesagt, ja, aber ob er mir nicht über die Bilder drüber schauen kann. Ja, es hat er gemacht und hat gesagt, ja, das gehört repariert. Das war auf einen Dienstag. Und gleich gesagt, ja, wann bist du bereit? Ich sag, jederzeit. Ich sage, okay, morgen. Am Morgen geht sie nicht aus, machen wir Donnerstag. Ja, dann bist du mit den Krücken, setze mich in den Zug und bin dann nach Innsbruck unterwegs gewesen, habe mich in der Klinik hochrum operieren lassen und alles tipptopp gelaufen.
Was war der Ausblick oder was war die Prognose für Rückkehr zum Berufssport oder zu deinem Beruf Eishockey-Profi? Und wo stehst du jetzt? Verläuft alles nach Plan oder gab es auch Setbacks, Änderungen im Heilungsverlauf?
Na, natürlich war die erste Frage, was du, wenn du das hörst von anderen, dass das eigentlich kritisch ist, die erste Frage, wo ich von der Narkose aufgewacht bin, ob ich wieder spielen kann. Und der hat mir eigentlich angelacht und gesagt, ja, mach da keinen Kopf. Dein Knie schaut aus wie von einem 16-Jährigen, was er eigentlich selbst nicht glauben hat können, Gott sei Dank, das sind Gene oder was weiß ich. Ja, in dem Fall war es Glück und der hat das reparieren können und dann startest du in die Reha. Das war schrecklich. 6 Wochen Krücken und dann ist eine Schiene, die bis 60 Grad absperrt, also wie ein Gips praktisch. Und dann kämpfst du halt über die 6 Wochen. Also das war, die Phase war die schlimmste.
Dass in der Raffel-Familie die Gene sehr gutes sein müssen. Das war ja auch Anfang Oktober beim Kärntner Derby und der Übertragung auf Puls 24 zu merken, als auch dein Vater mit beim Interview mit dabei war. Anfang diesen Jahres, Anfang der Podcast-Staffel, durfte ich mit deinem Bruder Thomas ein sehr langes Gespräch führen, der gefühlt im 10. Herbst der Karriere ist. Und es würde mich nicht wundern, wenn er nochmal 10 Herbste, wenn man so will, auch entsprechend drauflegt. Und auch bei dir ist es seit langer Zeit die erste wirklich gravierende Verletzungspause, die dich auch daran hindert, überhaupt Saisonspiele zu absolvieren. Das nach dem durchwachsenen letzten Jahr, du hast es angesprochen, das nach über 600 Spielen auf allerhöchstem Niveau in der NHL, die du davor auch absolviert hast. Es ist sich von Verletzungen zurückkämpfen und dergleichen nie geil, aber gab es trotzdem mal vielleicht im Moment, trotz der Beschwerlichkeit einer 6-wöchigen Intensivreha, trotz Krücken und allem, wo du gedacht hast, so eine Pause ist vielleicht schon nicht ganz verkehrt oder hat sich trotzdem sofort wieder in Richtung Rückkehr und Eis zurückgezogen?
Na, also, ich meine, du brauchst schon eine Zeit, bis du es verarbeitest, aber dann, so wie der Domsche, der ist für mich so ein wichtiger Typ, weil der schaut auf Sachen ganz anders. Weißt du, wenn mit denen redest, sag ich, boah, Domsche, jetzt bist 37, weißt du, wie lange willst du noch? Sogar, boah, mir taugt es so, wenn Leute sagen, ich kann nicht spielen bis 40, was, das gibt denn dann noch mehr so einen Push und dann, was sind von den Typ lass ich mich so füttern und das geht schon mein ganzes Leben so. Der hat eine Anschauung auf die Welt, was einfach andere Leute nicht haben oder nicht kennen, weißt du, das färbt ab und da muss ich sagen, der Domsche und mein Vater haben mir schon auch durchgeholfen durch die Zeit, einfach nur mit kleinen Einbutten, wo sie vielleicht gar nicht merken, was sie damit bewirken.
Weißt du was, nachdem ich Thomas Raffl so lange wie nur irgend möglich spielen sehen möchte, sage ich jetzt einfach mal, der wird es sicher nicht bis 45 schaffen zu spielen. In der Hoffnung, dass er das hört, in der Hoffnung, dass es vielleicht auch entsprechend Antrieb ist. Und ganz ehrlich, die Art und Weise, wie er arbeitet und die körperliche Verfassung, in der wir ihn auch immer sehen dürfen, kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch bei ihm sehr, sehr lang gehen würde. Schauen wir mal, ob es dann tatsächlich so kommt. Hab dich natürlich auch hier eingeladen, um ein klein wenig über deinen Arbeitgeber zu sprechen und auch ein klein wenig über das, was sich gerade in der Eishockey-Schweiz und vor allem auch im Ligabetrieb ereignet. Und hab mir gedacht, es ist sicher nicht verkehrt, wenn wir einen Eishockey-Insider aus der Schweiz zu Wort kommen lassen. Das ist einerseits Andreas, also das ist Andreas Hagmann, der ist einerseits im Brotberuf Kommentator für den Sender MySports, andererseits Podcast-Host, der wahrscheinlich beste Eishockey-Podcast der Schweiz, nennt sich Puck Off. Dort ist er regelmäßig zu sehen und zu hören. Und ich bin mal gebeten, so ein klein wenig über deinen Arbeitgeber zu sprechen. Lausanne, in der Schweiz ein beschauliches Städtchen, der Lausanne Aschsee, dort eine Institution, feste Größe seit vielen Jahren in der National League, nachdem man auch den Aufstieg aus der zweiten Liga vor gut einer Dekade geschafft hat. Man hat sich in der National League festgespielt, festgebissen. Man hat eine hochinteressante Truppe, die noch dazu 8 der letzten 9 Spiele in der National League gewonnen hat. Und glaube, die Bühne ist entsprechend mal gelegt, gesetzt, um von Andreas Hagmann seine Analyse der bisherigen Saison zu hören. Wir hören da beide mal kurz rein und dann plaudern wir ein klein wenig über Lausanne.
Manch überrascht durchaus, wo Lausanne aktuell steht, auf dem 4. Platz in der Tabelle. Eigenlob stinkt, mich überrascht es eher weniger. Ich habe schon vor der Saison prognostiziert, dass sie in etwa dort landen könnten, so zumindest mein Gefühl. Klar, die Saison dauert noch, aber trotzdem, die Tendenz stimmt grundsätzlich. Und das hat eigentlich den Grund, dass das Potenzial schon länger vorhanden ist und war. Und man auch wusste, dass es eigentlich nur abgerufen werden können müsste. Manche glauben offensichtlich nicht, dass das noch passieren würde. Und für mich hat vieles mit einem Namen einen Zusammenhang. Das habe ich auch schon selber das eine oder andere Mal öffentlich erwähnt, nämlich Peter Svoboda. In Ehren, was er alles erreicht hat als Spieler, als Agent. Ich will auch gar nicht sein Wissen und seine Fähigkeiten grundsätzlich in Frage stellen. Allerdings seine Art und Weise und vielleicht auch seine Kultur, die er versuchte da reinzubringen bei Lausanne, das war nicht von Erfolg gekrönt und war auch nicht absehbar, dass das noch Erfolg bringen würde. Und das merkte man auch immer wieder, wenn man mit Spielern sprach, die dann den Verein beispielsweise verließen oder zu anderen Teams sich transferieren ließen, dass das Hauptproblem leider halt vor allem mit einem Namen zu verbinden ist. Wer Erfolg haben will, muss einen guten Kader haben, das ist klar, guter Coach, das Umfeld muss relativ ruhig sein, Kompetenzverteilung muss klar sein und dann benötigt man auch noch eine Zuschauerbasis, die da voll hinter dem Verein steht und das ist unterdessen jetzt wieder eher gegeben und deswegen kann man da auch relativ ruhig arbeiten. Kommt eben der Coach hinzu, Jeff Ward, bereits in der letzten Saison da reingekommen und da man bereits gesehen, seine Handschrift, die vorhanden ist, auch ein System, das offensichtlich verständlich und logisch ist für die Spieler und für dieses Team. Mich beeindruckt vor allem, wie er die Eiszeiten verteilt. Da sind 13 Stürmer, 7 Verteidiger aufgeboten und alle kriegen von denen dann 10 Minuten Eiszeit so rund pro Spiel. Das zeigt einfach, wie ausgeglichen das Team ist, wie ausgeglichen er das verteilt und somit eigentlich auch, dass jeder Spieler eben auch die Chance hat, sich zeigen zu können. Dann hilft sicherlich auch, dass einzelne Spieler endlich oder vielleicht auch plötzlich über sich hinauswachsen. Ein Beispiel Michael Hügli, in der letzten Saison unsichtbar, jetzt langsam wieder eher der, den man noch kannte von Biel. Dann auch beispielsweise ein Bonson, der da am Laufmeter trifft. Oder für mich der meist unterschätzte Center aktuell in der Liga, nämlich Ken Jäger, der da doch wirklich unglaublich gut spielt, meiner Meinung nach. Klar, dann kommen Imports dazu. Da benötigt es auch ein wenig Glück, dass sie dann funktionieren. Das tun sie. Und dann natürlich sicherlich auch die Torhüter, da der dritte Torhüter, Kevin Pasch mit Jahrgang 03, der einspringen musste oder ja, durfte vielleicht auch durch die Verletzung von Conny Hughes und einfach auch unglaublich spielt. Dass man merkt, dass dein Team am Heranwachsen ist oder wieder zusammenwächst, dass enorm viel Potenzial hat, das funktioniert, dass die gleiche Sprache spricht, eben dann auch von einzelnen Spielern her. Und auch von den Söldnern her. Und klar, gerade auf die Playoffs hin, würde ich so einen Spielertyp natürlich wie, ja, Michi Raffel auch gerne noch sehen im Kader drin. sein, würde dem Team sich dann auch noch gut tun. Aber insgesamt eben enorm viele Qualitäten. Und ich glaube, jetzt stimmt eben auch der Team Spirit, der davor eben durchaus gestört war.
Soweit Andreas Hagmann, MySports-Kommentator und Podcast-Pack-Off-Host. Und das nenne ich mal ein Loaded Statement. Da steckt richtig viel drinnen, über das ich mit dir sprechen möchte. Und beginnen wir vielleicht mal bei einer der ersten Äußerungen von Hagmann, die ich spannend fand, dass das Potenzial in dieser Mannschaft schon länger vorhanden war, aber dass man jetzt in dieser Saison auch begonnen hat, diese Potenziale tatsächlich auszuschöpfen. Jetzt ist natürlich deine Zeit in der französischsprachigen Schweiz und beim Lausanne HC eine sehr kurze. Seit 1,5 Jahren bist du in Diensten dann der Südwestschweizer. Und interessiert mich natürlich, war dir das auch klar oder rasch klar, hoppla, da ist sehr viel Potenzial vorhanden, aber man macht vielleicht noch nicht das Beste draus als Team?
Man erkundigt sich ja, wo man unterschreibt. Also ihr wollt ja in einer Mannschaft spielen, die gut ist. Und dann redest du mit Leuten und sagst, am Papier ist Lausanne eine richtig gute Mannschaft. Und dann, was da letztes Jahr passiert ist, dass von vielen Faktoren her nicht gestimmt, aber da hat er schon ein paar Punkte gebracht, wo man ihn recht geben muss. Ja. Und ein gutes Wort hat er verwendet, ist Kultur. Im Eishockey gewinnst du nur mit einer Winning Culture. Und das hat der Wardo, der Head Coach, komplett umgekrempelt. Und der macht es aber nicht aus einer arroganten Position oder als Chef heraus. Der Wardo will wirklich, dass die Spieler selbst das Heft in die Hand nehmen. Und das macht das Ganze so interessant und auch so geil jetzt, weil du endlich Erfolg hast und eigentlich ist es ein Players-driven Team.
Jetzt waren viele spannende Dinge mit dabei, über die Andreas Hagmann gesprochen hat. Vielleicht zur Einordnung, Peter Svoboda, das war bis vergangenes Jahr der Director of Hockey Operations beim Lausanne HC, der ist zurückgetreten. Für ihn hat John Fust übernommen. Jetzt GM bei Lausanne, der war vorher auch Trainer. Dieses Bäumchen-Wechsel-Spiel, dass viele verschiedene Personen oder dass ein und dieselbe Person verschiedene Rollen bekleiden kann innerhalb einer Organisation, ist relativ spannend. Und eben Jeff Ward, derjenige, der in dieser Players-Driven-Culture dann auch das Traineramt nicht nur übernommen hat, sondern auch den Erfolg nach Lausanne zurückgebracht hat und das zu einer extrem spannenden Zeit. Es ist zum ersten Mal seit Menschengedenken vergangenes Jahr der Titel in einer extrem intensiven Finalserie erst im 7. Spiel nach Genf gewandert, Genf Servette, amtierender Schweizer Meister. Und da stellt man sich natürlich die Frage, was da am Genfersee, am Lac Le Mans auch entsprechend los war, beziehungsweise wie sehr das auch diese Rivalität mit Lausanne geprägt hat. Hat man das oder spürt man das, dass der Titel am Genfersee daheim ist und dass man in Lausanne auch gerne endlich mal den Kübel stemmen würde, oder muss man das vollkommen isoliert voneinander betrachten?
Ja, natürlich willst du den Kübel in die Hand nehmen am Ende von Jahr, sonst zieh mir die Eisschuhe nicht an, das ist klar. Wenn der Rivale gewinnt, ist das noch ein größerer Ansporn. Also, ja, na, die Rivalität ist nicht kleiner geworden, ganz sicher nicht.
Die Eiszeitverteilung, etwas, das ich spannend gefunden habe und dass die Statistik dann auch tatsächlich ausspuckt, dass das extrem ist und extrem beachtlich, wie ausgeglichen das ist und gleichzeitig, wo natürlich jeder um mehr Eiszeit auch entsprechend kämpft, dass Hagmann meinte, da wächst tatsächlich ein Team heran. Inwieweit würdest du das sekundieren, inwieweit würdest du bestätigen, dass dieses Team über die letzten Monate tatsächlich zusammengewachsen ist oder immer weiter zusammenwächst?
Also nach dem Jahr, wenn du so viel verlierst gemeinsam, dann machst du auch nicht viel gemeinsam als Mannschaft. Jeder geht ein bisschen seine eigenen Wege. Und dann fängt eine neue Saison an, wo der Wardo von Anfang an das Heft in die Hand nimmt. Und der hat so viel Wert drauf gelegt auf Teambuilding im Trainingslager. Also immer Kleinigkeiten, die die Mannschaft enger zusammenbringen. Und jetzt auf einmal hast du eine Weihnachtsfeier, die war eine der besten, die ich in meiner Karriere gehabt habe, muss ich wirklich sagen. Weißt, dann hast du wieder Spaß zusammen und irgendwann, ab irgendeinem Zeitpunkt, wenn viel gute Sachen passieren, kommst in die Halle und du spürst etwas, das ist, weißt du, du spürst, dass etwas anders ist und du spürst, dass etwas am Wachsen ist und dann kommt jeder mit einer Freude und deswegen der Eiszeit, ich glaube, dass er ganz offen einen offenen Konkurrenzkampf will, aber in der NHL und so, ja, der Waldo hat sehr viel Erfahrung in die ganzen Sachen und der ist immer am Punkt, der ist nie zu hoch oder zu niedrig, der ist immer der gleiche, ob du gewinnst oder verlierst, ob du gut spielst oder schlecht spielst, der ist immer, kommt rein und sagt, was zu sagen ist, ob du es hören willst oder nicht in dem Moment natürlich, aber nein, ich denke, dass man dem Waldo schon Props geben muss. Der hat sehr viel gute Sachen bewirkt in dem Verein.
Und vor allem, was er auch hat, ist Championship Pedigree. Man kennt ihn vielleicht noch als Stanley Cup Winning Assistant Coach der Boston Bruins. Man kennt ihn vielleicht als Meistertrainer der Adler Mannheim in Deutschland. Aber da muss ich schon ganz kurz einhaken, wenn du sagst, eine der besten Weihnachtsfeiern, die du jemals erlebt hast mit dem Lausanne AFC. Was hat diese Weihnachtsfeier so denkwürdig für dich gemacht?
Ja, jeder kommt, jeder trinkt ein Bier zusammen, jeder bringt die Frauen, die Kinder mit, die Kinder spielen zusammen, dann gehst zusammen Abendessen und ich liebe ja so Sachen. Und wenn der Typ, das Restaurant nicht um 12 zusperrt, sitze ich heute noch drin mit den Jungs. Du kriegst ein gewisses Gefühl und das Gefühl ist jetzt da in Lausanne und das taugt mir.
Es wächst ein Team heran, es ist ein offener Konkurrenzkampf und das zu einer Phase, wo du noch nicht mitwirken kannst. Wie sehr schmerzt das noch mehr, dass du gerade nicht aktiv Teil der Mannschaft sein kannst? Wie groß ist da vielleicht auch die sagenumwobene FOMO, die Fear of Missing Out, nämlich bei diesem Wachstumsprozess dann auch integraler Bestandteil sein zu können? Ist das was, das dich beschäftigt oder muss es eh in dieser Phase voller Fokus auf Rückkehr aufs Eis sein?
Also mir wurde gesagt, im frühesten Fall kann ich im Jänner aufs Eis gehen. Ich habe heute das erste Teamtraining mitgemacht mit Vollkontakt-Jersey, ganz normal. Also bin ich schon mal einen Monat voraus. Also ich komme ganz sicher zurück und ich spüle wieder. Aber dadurch, dass das so gut läuft in der Mannschaft, habe ich null Druck, da zurückzukommen, wenn ich nicht 100% bin. Und das hilft mir in meiner Phase extrem. Also das war aggressive Reha und die Workouts jetzt, Off-Ice und Am-Ice sind noch schlimmer. Und das, weiß nicht, ich habe schon wieder ein bisschen Feuer in mir, aber gedacht, mit der Verletzung, wenn es mir jetzt nicht gut geht oder wenn es nicht, ich kann ja aufhören. Wirklich Druck habe ich nicht. Aber ich habe so eine Liebe zu diesem Sport und ich kann mich quälen. Mir macht das alles noch Spaß. Also von dem her, ich komme ganz sicher zurück.
Zwei Fragen noch, bevor wir dann vielleicht auch ein klein wenig allgemeiner über die Schweizer National League auch plaudern. Ein sehr spannendes Vokabel, das man in der Schweiz des Öfteren hört, wenn von Spielern die Rede ist, die nicht die Schweiz als Geburtsort oder auch nicht die Schweizer Lizenz dann im Spielerpass stehen haben, ist das Wort Söldner oder Ausländer, wo hierzulande, wenn internationale Spieler die Winter der Eishockey League bereichern, sehr, sehr häufig von Imports die Rede ist, kommt in der Schweiz tatsächlich das erst Wort Ausländer und dann das vielleicht noch weniger positiv konnotierte Wort Söldner. Jetzt bist du so ein Söldner, der aus Sicht vieler Schweizer natürlich auch ihren Spielern einen Platz streitig macht. Kriegt man das als Söldner auch mit, dass man als so einer bezeichnet und gesehen wird, oder muss man das in der National League auch bis zum gewissen Grad an sich abtropfen, abperlen lassen?
Ich war mit 20 und 21 in Schweden, war ich genauso Söldner. Also es hat für mich das macht überhaupt keinen Unterschied. Aber das muss man schon sagen, Druck ist natürlich vorhanden, weil die Ausländer tragen mitunter die Mannschaft in der Schweiz, weil die Qualität der Ausländer schon extrem hoch ist. Also du hast als Söldner schon Druck, aber das musst du aufnehmen können. Sonst wäre der Spaß ja gar nicht so groß.
Das Leben in Lausanne, extrem spannend, wunderschöne Region, aber kann mich noch sehr gut erinnern, wie Benjamin Baumgartner vor ein paar Jahren gerade als frischgebackenes Signing bei Lausanne hier zu Gast war und schon auch darüber gesprochen hat, dass es Schwierigkeiten gab, sich in einer französischsprachigen Umgebung auch einzugewöhnen. Und Baumgartner und Lausanne wollte nicht unbedingt so funktionieren, hat er aber mit Bern nicht nur Erfolg gefunden, sondern glaube eine Destination, wo es ihm persönlich noch viel besser läuft. Wie war dieser Eingewöhnungsprozess, dieses Einleben mit Familie in Lausanne? Und muss nochmal vorausschicken, wer die Schweiz kennt, es gibt ganz viele spannende Regionen, aber die französischsprachige Schweiz oder die Welschen, wie die deutschsprachigen Schweizer diese Schweizer auch nennen, das ist anders. Inwieweit war das für dich anders oder inwieweit war das für dich kein Problem, dich dort einzuleben?
Ja, du glaubst, du kommst in die Schweiz, die können drei Sprachen, ja. Aber das in der französischen Schweiz gibt's nur Französisch, Buddy. Du gehst einkaufen, die bei der Kasse, die lässt die reinlaufen, dann probierst mit deinem gebrochenen Französisch so lang, bis du nicht mehr weiterkommst und dann hilft sie dir auf Deutsch aus, weißt du? Also, aber das, die Stadt ist unglaublich, die Fanbase ist da, jetzt wo Erfolge ist, kommt es mehr und mehr, wenn ich über dieses Gefühl rede, was da ist, das kommt ja, das spielt ja alles zusammen, also die Lausanner lieben schon Eishockey, das merkt man schon, aber du kommst daher, natürlich musst du die integrieren. Wie soll ich das sagen, ich mag ja nicht, dass sich jemand an mich anpasst in Lausanne, sondern ich passe mich an die Leute an, und ob ich jetzt mit dem Französisch rede und der mich nicht versteht oder ihn auf Deutsch schon redet, macht auch schon keinen Unterschied. Also probiere es halt in meinem gebrochenen Französisch ab und zu.
Wie geht's dir mit Französisch? Weil mein Deutsch, klar, kein Problem. Du hast so lange im englischsprachigen Ausland auch verbracht und jetzt kommt im fortgeschrittenen Stadium deiner Karriere diese neue und doch auch sehr andere Sprache noch hinzu. Wird das langsam oder ist immer noch ordentliche Denksportaufgabe?
Ich war französisch maturiert, über Englisch. Also ich habe Englisch vorgezogen und habe französisch maturiert und habe alles vergessen. Also da kommst du ja wirklich. Ich meine, die Basics, aber naja, nicht wirklich. Aber du wirst halt dann so viel mit Französisch konfrontiert, dass wenn du mit deinem Auto zum Reifenwechseln fährst, bist du gezwungen, mit dem Französisch zu reden, weil der weigert sich, irgendetwas anderes auszuspucken. Und dann musst du halt irgendwie durchkommen und dann lernst du halt schon. Also meine Frau geht Französischkurs, meine Tochter geht da in die Schule, sie spricht perfekt. Also wenn ich mit meiner Tochter in die Bäckerei gehe, hebe ich sie hoch zum Bestellen. Also, das ist viel besser als meins.
Man merkt aber schon, das ist eine extrem spannende Region. Die Schweizer National League ist aber auch eine extrem spannende Eishockey-Liga. Für all diejenigen, die vielleicht grenznah unterwegs sind oder auch mal einen Wochenendtrip in Richtung Schweiz unternehmen möchten, seht euch diese Liga an, seht euch egal wo die Teams an, die Stadien sind voll, das Level of Play ist entsprechend gut und das hat mich dann natürlich auch dazu bewogen, den Blick ein klein wenig zu weiten, weil ich mit dir eben auch über das sprechen wollte, was sonst so in der National League passiert, und da habe ich Andreas Hagmann dann auch nochmal gebeten, ein klein wenig in die große, weite Welt der anderen Teams zu blicken und vielleicht die drei, vier wichtigsten Stories der bisherigen Saison 23/24 abzugrenzen. Wir hören ganz kurz rein, was er zu sagen hatte und plaudern dann über wichtige Stories aus der aktuellen National League Saison.
Eines der großen Themen der bisherigen National League Saison ist sicherlich der Final Blues, um das mal so zu nennen. Dass man als Meister etwas Probleme hat, vielleicht wieder in die neue Saison zu finden, ist ja nicht per se überraschend. Bei Gennis Servet allerdings war es dann doch ziemlich eklatant, was bis zuletzt nachhaltet. Dies trotz weiterhin sehr starken Kader. Und man hatte stets ein wenig das Gefühl, dass die Genfer da nicht ihr komplettes Potenzial abrufen, als ob sie da gedanklich noch in der letzten Saison wären. Finalblues auch beim EHC Biel, dort allerdings noch einmal ein wenig stärker. Einerseits kam es einem Trainerwechsel, der so nicht unbedingt gewollt war. Durch die erneute Erkrankung von Antti Thürmann kam einer, der in Österreich bestens bekannt ist, vom KHC, Petri Matikainen. der implementiert natürlich eine neue Spielkultur, ein neues System, das benötigt Zeit. Außerdem hat er wirklich mit sehr vielen verletzungsbedingten Ausfällen zu kämpfen, auch von vielen Stammspielern. Und gleichzeitig kamen dann auch noch gewisse Unruhen um den Verein auf. Einerseits, weil Andy Törmännen in einem Interview unlängst behauptete, ihm sei der Zugang zur Kabine verwehrt worden, was dann bei Biel da nicht wirklich freudig aufgenommen wurde. Diverse Abgänge auf die kommende Saison. Also da eben dann halt auch Probleme ein wenig um Biel herum. Ein anderer sicherlich interessantes Thema ist da die Wiederauferstehung der Titanen, um es mal so zu nennen. Der SC Bern, zwar zuletzt 2019 Meister, seither allerdings dann nichts mehr wirklich zeigen können. Jetzt mit der Ankunft von Jussi Tapola als Coach von Tappara Tampere scheint sich da der Erfolg wieder einzustellen. Es gab schon diverse Abgänge und Wechsel im Team, weil er da wirklich halt auch offensichtlich eine ziemlich rigorose Spielkultur hat. Das passt da nicht zu allen Spielen, aber der Erfolg gibt ihm recht. Und auf der anderen Seite der HC Lugano. Der wurde 2006 zum letzten Mal Schweizer Meister. Mit Luca Cianinazzi ist er der jüngste Coach der Nationalliga an der Bande seit letzten Saison. Der stabilisiert das Team länger wie mehr und für die nähere Zukunft dürften die durchaus dann auch langsam aber sicher, wenn das so weitergeht, wieder ein Kandidat für ganz oben sein. Dann ein drittes Thema sind die jungen Spieler. Klar, irgendwann müssen mal wieder junge Spieler kommen. Ansonsten fehlt dann den Teams natürlich fehlender Spieler. Aber natürlich mit der Diskussion der zusätzlichen Söldner seit ein paar Jahren in der Schweiz ein zusätzlich großes Thema. Viele möchten eher wieder, dass die Söldneranzahl von 6 auf die 4 reduziert wird. Aktuell allerdings doch spannend, dass 2 mit Jahrgang 06 bei den aktuellen Top-Teams so gut wie einen Stammplatz haben. Die Verteidiger Daniel Ustinkov und Leon Mukli. Das zeigt dann auch wieder, dass wer eben entsprechend gute Leistungen zeigen kann, durchaus auch in Top-Teams die Chance hat, wichtige Eiszeit zu erhalten. Und Punkt 4, vielleicht noch mein Aufreger, der allerdings in anderen Ligen, so zumindest mein Gefühl, auch vorhanden ist, ist so ein wenig die Diskussion über die Strafmaße nach unnötigen Checks und dergleichen. Also die Disziplinarmaßnahmen, die da etwas dann mit, soll ich sagen, Stirnrunzeln teilweise aufgenommen wird. Also wie viele Spielsperren soll es für einen Check in die Bande geben? Oder zuletzt passiert, Martin Frück von Rapperswil hat seinen Gegner mit dem Schlittschuh beinahe im Gesicht oder hat ihn im Gesicht erwischt. Zum Glück nichts weiteres passiert, kriegt dafür 5 Spielsperren. Manche finden viel zu wenig, andere sehen keine Absicht dahinter. Also was ist denn überhaupt ein richtiges Strafmaß? Und das ist so eine Dauerdiskussion, die auch in dieser Saison fortgeführt wird.
Also wer vielleicht jetzt auf den Geschmack gekommen ist, was mehr National League Expertisen anbelangt, der ist bei Andreas Hagmann in jedem Fall richtig. Fantastischer Kommentator in Diensten von MySports. Einerseits fantastischer Podcast-Host mit seinem Podcast Packoff. Andererseits überall dort zu finden, wo es auch Podcasts gibt, und da waren extrem viele spannende Sachen mit dabei. Über ein paar möchte ich natürlich auch mit dir diskutieren, aber nachdem du jetzt seit 1,5 Jahren für den Lausanne Aschsee unter Vertrag stehst, wie lange hat es gedauert, ein Gefühl für die Schweizer National League zu bekommen, vielleicht auch für die Dynamiken, für die Teams, für die prägenden Charaktere?
Ja, na, du wachst da schon rein. Und das ist schon eine Schweizer Mentalität, ist schon auch wieder eine andere. Also wenn du von der NHL kommst, ja, na, das ist überall anders. Und speziell ist das, glaube ich, in Europa anders. Also, na, die Liga ist unglaublich. Die Schweizer machen so einen guten Job. Da bin ich auch bei ihm, wo ich sage, dass es besser war, mit 4 Ausländern zu spielen, weil es einfach für den Schweizer Nachwuchs und für alle Beteiligten einfach ein Plus war. Die haben nach der Reihe NHL-Spieler produziert und produzieren noch immer, aber nicht nur NHL-Spieler, sondern Topstars von Mannschaften. Also die Schweiz haben das smart gelöst und sind da mit dem Nachwuchs Österreich Lichtjahre voraus.
Es ist ganz spannend, weil sich das in der Diskussion auch einfügt und in etwas, das vor ein paar Wochen hier bei Winterday Hockey O'Clock Martin Ulmer gesagt hat, der gemeint hat, wenn man die Imports in Österreich reduzieren würde, dann würde das 99% der Menschen oder der Fans nicht auffallen. Vor allem denjenigen, die sagen, ja, aber dann ist das Level of Play nicht mehr ganz so hoch und dergleichen. Du als jemand, der gerade noch erst während der ersten Post-Corona-Saison die Stiefel auch für den VSV für ein paar Spiele gespielt hat, also diese Erfahrung in der Winter Day Ice Hockey League tätig zu sein, noch relativ zeitnah erlebt hat. Du als jemand, der mit Bruder Thomas ein Aushängeschild in der Liga, in der heimischen auch hat, du als jemand, der so viel verschiedene Standorte gesehen hat, du als jemand, der jetzt sich ein akkurates Bild in der Schweiz machen kann. Was sind denn Dinge, die Österreich von der Schweiz lernen kann? Natürlich immer gesetzter Fall, beziehungsweise im Rahmen des monetär Möglichen. Was wären so Sachen, die man sich hierzulande, so gut es geht, von der Schweiz abschauen sollte?
Ja, die Ausländer reduzieren, aber das versteht man in Österreich überhaupt nicht, leider. Auf das pochen wir ja schon seit Jahren. Da kannst du Interviews zurückschauen, die sind 10 Jahre alt. Wir haben das Glück gehabt, unser Jahrgang oder mein Jahrgang, dass damals wirklich 6 Ausländer waren vielleicht und alle mit Qualität, wo du dir was abschauen kannst, ob das jetzt dann als Spieler oder als Mensch ist, weil jemand, der dann in die Liga gekommen ist, der hat etwas am Kosten gehabt, entweder Ameis oder abseits davon. Und noch dazu kriegst du die Chance, als Junger in der Kampfmannschaft mitzutrainieren, wenn er nur wenige Einsätze bekommst, weil der Druck wird immer da sein, dass der Trainer gewinnen will, das ist normal. Na, da gebe ich den Ulmi völlig recht. Also das wird niemandem auffallen. Und Österreich war ja damals am besten Weg, wo Koch, Börser und die Generation rausgekommen sind. Und auf einmal kommt der Pierre Paché nach Salzburg und fängt jeden erzählen an, wie viele NHL-Spieler er jetzt nicht aus Österreich produzieren wird, weil er holt junge Kanadier, die hungrig sind. Warum kommt der junge Kanadier nach Österreich Eishockey spielen? Weil er entweder keine gute Einstellung hat, trotzdem talentiert ist oder weil er einfach Europa anschauen möchte. Also niemand ist gekommen, um sich in Österreich ausbilden zu lassen und dann zurück nach Amerika zu gehen. Das war einfach. Und dem haben halt leider die Leute aus der Hand gefressen damals und die großen Teams haben da alle mitgemacht. Und ja, das hat im Endeffekt die Liga dorthin gebracht, wo sie jetzt ist. Und ohne einen großen Umbruch kommt man da nie wieder hin. Aber dafür musst du ich mag jetzt eine Zugkritik oder jemanden auf die Zehen steigen, aber du musst Leute einsetzen, die sich im Eishockey auskennen, in Vereine und die richtigen Werte haben, die einen großen Plan vor sich haben, über 10 Jahre, über 15-Jährige und dass nicht jeder nur auf sich schaut. Weil wen interessiert denn, wenn der oder der Meister wird nächstes Jahr? Das ist binnen 4 Monate vergessen. Ja, das ist der schöne Meisterfeier, aber im Endeffekt bringt es niemandem was und in die Richtung, in die das jetzt in Österreich weiterhin geht, wird man weiterhin auf und ab fahren oder knapp in der A-Gruppe bleiben, was ja nicht das Ziel sein kann.
Man merkt schon, wie viel Herz und Leidenschaft auch mitschwingt. Wäre das,
purer Grant. Das macht mich grantig. Die Leute machen mich aggressiv. Und um so viele Menschen mitzureden, die absolut keine Ahnung haben und nur auf sich schauen. Und das, solche Leute gehören aus dem österreichischen Eishockey raus. Da hat man einen Strich gezogen. Setzt gute Leute ein, die sich auskennen und die richtige Vision haben, wie man das in der Schweiz vor 20 Jahren gemacht hat. Entschuldige. Ja, sorry, es macht mir Hase. Trink mal ein Glas Wasser.
Das ist auch dein gutes Recht und ich finde das super, weil das Gespräch jetzt gerade eine Wendung vollzogen hat, die so früh vielleicht nicht erwartet hätte, aber trotzdem erkennt dich als leidenschaftlichen Mensch mit Herz, der auch gerne mal granteln darf und gerade wenn man richtig hinhört und auch in Organisationen reinhört, dann kommt das aus verschiedenen Ecken in dieser Art und Weise jetzt auch, wie du es formuliert hast. Nehmen wir an, es gibt jemanden, der tatsächlich für eine Zäsur sorgt und sagt, so, jetzt machen wir es wie die Schweizer, die Mitte der 90er historisch abgestiegen sind oder historisch einzigartig abgestiegen sind, dann für sich die richtigen Schlüsse gezogen haben, dass das nie, nie, nie wieder passiert, dann auch einen viel größeren Fokus auf Nachwuchsarbeit auch gelegt hatten. Wenn es Konsortium aus Menschen gäbe, die sagen, wir versuchen das jetzt anders. Wärst du dann auch jemand, der bereit wäre, mit seinem Fachwissen auszuhelfen? Ist das, keine Ahnung, Karriere nach der Karriere Hockey-Funktionär zu werden? Oder bist du ganz froh, wenn am Ende die Stiefel am Nagel hängen und du mit Eishockey nichts mehr zu tun hast?
Das weiß ich nicht. So weit kann ich nicht oder habe ich nicht geplant. Ich habe jetzt vor, noch ein paar Jahre zu spielen. Es müssen alle zusammenhelfen in Österreich. Das muss ja gemeinsam werden zwischen Verband und Vereinen und Nachwuchs, wie man das in der Schweiz macht. Da wird nichts beschlossen, ohne dass die drei Parteien den Stempel drauf tun. Und da ist immer das Beste, was für Schweizer Eishockey passieren kann, die Vision. Und da gehen sie nach. Und wenn du so wie gestern Schweiz gegen Finnland, wenn du da das Spiel anschaust, das ist eine andere Liga, als in der wir uns bewegen.
Ich finde es sehr gut, dass du da mahnende Worte sprichst, im Ansinnen, da steht der Tropfen, weil man das ja auch immer wieder auch aus anderen Richtungen hört, vielleicht einmal den Stein höhlt und zu noch besserer Zusammenarbeit zwischen diesen drei Entitäten auch führt, die oft nebeneinander, aber nicht miteinander agieren. Muss trotzdem nochmal versuchen, kurz ein klein wenig zur National League zurückzukommen, und das ist eine Liga, die verfolge ich mit großer Faszination, einfach moderne Hallen. Eine der modernsten steht justament in Lausanne mit der Vaudoise Arena. Volle Ränge, unfassbares Produkt, was das Level of Play anbelangt. Und dann schwächelnde Finalteilnehmer, leider auch für Fabio Hofer, der immer noch in Diensten des ERC Biel ist, mit nur Tabellenrang 11, mit Genf Servet auf Rang 7, mit wieder erstarkten Titanen, wie es Andreas Hagmann auch formuliert hat. Was ist so für dich, wie du die Saison verfolgt hast, die größte Story oder eine der großen Stories, die du jetzt so nennen müsstest?
In unserer Liga jetzt gerade Lausanne, Paddy, nur Lausanne.
Zu einfach.
Also, mit dem 3-Punkte-System kann das schnell gehen. Also es schaut aus, es wäre der Abstand riesengroß, aber wenn man 5-mal hintereinander gewinnt und die andere Mannschaft kommt ein bisschen ans Land, dann ist das ganz, ganz schnell gedreht. Also in der Liga gibt es sehr viele Mannschaften, vor denen du keine Angst haben musst, aber sehr, sehr viel Respekt hast, weil du weißt, dass die Qualität da ist, und das läuft halt im Moment nicht so gut, aber die Liga ist sehr, sehr, sehr eng.
Was in der Liga und eigentlich in jeder Liga gefühlt kritisiert wird, nur in unterschiedlichen Ausformungen, die Schweizer sind da viel direkter und teilweise auch brutaler, ist natürlich das Officiating und auch das Strafmaß, das es dann bei potenziellen Sperren und dergleichen gibt. Und eine dieser Sperren, die für Kontroverse gesorgt hat, war jene von Laurent Dauphin vom HC Ambre Piotr, der Gegenteiler Moy. Und da muss ich gleich wenig ausholen und vielleicht postet den Videolink dann auch einfach in den Shownotes dieses Podcasts, damit man sich das anschauen kann. Eines der brutaleren Fouls, die in den letzten Jahren gesehen habe, gesetzt hat. Einen eingesprungenen Crosscheck auf Kopf bzw. Halshöhe in Richtung Bande sieht man nicht aller Tage. Ein extrem hässliches Foul, das dann nur 4 Spiele Sperre nach sich zieht. Andreas Hagmann hat das Vergehen von Martin Frück zitiert, wo er mit dem Schlittschuh bei einer Auseinandersetzung einer Bande hochgeht in Richtung Kopf des Gegners. Gerade mit dem, was bei Adam Johnson passiert ist, vor ein paar Wochen, sollten da eigentlich alle Alarmglocken schrillen, bekommt nur in Anführungszeichen 5 Spiele Sperre. Und da wiederum Officiating in der NHL sind vergangenes Jahr, gerade in den Playoffs, die Offiziellen von der Presse an die Wand geklatscht worden. In Österreich ist man mit den Schiedsrichtern nicht immer zufrieden. Wie beurteilst du Officiating in der Schweiz, das österreichische Eishockey und Hockey auf höchstem Niveau in der NHL kennend?
So, jetzt werde ich etwas sagen. In der NHL, jeder jammert, dass Fights nicht mehr zum Eishockey gehören. Aber in der NHL wird es nie passieren, dass jemand einen eingesprungenen Crosscheck an seinen Gegenspieler macht, weil du genau weißt, wenn du das machst, ist spätestens im nächsten Spiel die Rechnung zu bezahlen. Das Spiel in der NHL, man sagt, das policed itself. weil die Spieler das selbst in die Hand nehmen können, was natürlich gibt's Fouls und kontroverse Fouls, weil es eben ein schneller Spurt ist und du willst jemanden checken, der weicht ein bisschen aus und der Check geht gegen den Kopf, das passiert. Aber große, grobe, schmutzige Sachen werden von den Spielern selbst gehandelt und das ist, deswegen bin ich kein Fan davon, wenn man Fights rausnimmt. Zum Beispiel. Das Spiel wird immer schneller und man will immer mehr Tore sehen und mehr Powerplay. Das heißt, man will immer, dass kleinlicher gepfiffen wird und damit geht dann auch die Konstante ein bisschen flöten, weil es halt schwieriger wird für die Schiedsrichter alles zu sehen. Und natürlich mit den ganzen Video-Replays, die man jetzt hat, wird das Ganze immer offensichtlicher für den Zuschauer, bleibt aber trotzdem gleich schwer für die Offiziellen. Also das ist kein schöner Beruf, den die Burschen da ausüben, glaube ich.
Vermisst du die NHL?
Ja, das ist schon eine geile Liga. Das schon. Ja, das ist das Beste, was es auf der Welt gibt. Wenn du es erlebt hast und du es nicht vermisst, hast du was falsch gemacht.
Wie kamst du dazu, Nordamerika den Rücken zu kehren? Gab es einfach kein Angebot mehr, das für dich zu dem Karrierezeitpunkt gepasst hatte? Oder ist es dann auch irgendwann mal so, dass man, wenn man 600 Mal auf diesem Niveau die Knochen hinhalten muss, dann auch sagt, okay, jetzt habe ich es gesehen, Zeit für was anderes. Wie war das bei dir?
Das ist ironisch ein bisschen, weil das war ja für mich eine Knochenarbeit da drüben. Ich war ja nur entlang der Bande unterwegs und es war ein harter Job, aber ich habe es geliebt. Aber irgendwann ist der Punkt gekommen und dann mit den Traveln und dann zwei Kinder und durch die Pandemie, ja, da war ich nicht viel daheim und habe sehr viel verpasst in den ersten zwei Jahren von meiner Tochter und das wollte ich dann einfach annehmen. Ich wollte mehr Zeit für andere Sachen haben. Und ich habe mir gedacht, jetzt habe ich 600 Spiele in der NHL gespielt und ich gehe gesund aus dieser Liga raus. Wenn du siehst, was da passiert, also ich gehe gesund aus dieser Liga raus, ist für mich was Schönes. Ich kann da ja mit Handkuss weggehen und das nächste Kapitel eröffnen in meinem Leben. Und dann kommst du in die Schweiz und bist eigentlich nur verletzt. Ja.
Und es tut mir als neutralen Beobachter noch viel mehr weh, weil und vielen anderen, die da die Daumen drücken, natürlich auch, weil du einer der True Good Guys bist, die das österreichische Eishockey auch hervorgebracht hat. Und je nachdem, was da in der Schweiz passiert, und vielleicht schaffst es du ja, nachdem es Fabi Hofer vergangenes Jahr nicht vergönnt war, der erste Österreicher zu werden, der auch wirklich dann Schweizer Meister wird, je nachdem, was mit Lausanne passiert. Aber nachdem es gerade wieder mal Umbrüche im Villacher Eishockey gibt und da auch immer wieder zu hören war, gerade als du nach Europa zurückgekommen bist, naja, jetzt bist du ja nicht mehr so weit von der heimischen Organisation entfernt und du hast es auch beim Derby, beim Interview, beim ersten Saison-Derby zwischen Klagenfurt und Villach natürlich zu hören bekommen. Besteht die Chance, irgendwann einen Michael Raffel noch eine Saison im Blau-Weiß zu sehen, vielleicht auch mit Bruder Thomas, mit Cousin Alexander Rauchenwald? Ist das ein Hirngespinst, das sich vielleicht in Villach verselbstständigt hat, oder ist das schon auch etwas, worüber man vielleicht im Scherz mal gesprochen hat?
Villach ist mein Verein. Das ist klar. Also ich bin immer interessiert und nicht wirklich involviert, aber sehr, sehr interessiert, was passiert. Und ja, natürlich würde ich gerne, wenn das irgendwie zustande kommen könnte, bin ich sofort bereit, für Villach zu spielen. Wenn der Domsche und der Xandi auch noch drüben sind, dann, ja, es ist ein No-Brainer, aber ja, mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Da kann ich nichts sagen.
Trotzdem, wie verfolgst du das, was du vom VSV siehst? Dein Vater gerade erst zum Jahrhundertspieler auch gewählt, völlig verdient, so ganz nebenbei einer der großen Club-Ikonen. Und eben durch den Trainerwechsel von Rob Daum zu Marcel Rothmann und jetzt auch dem wahrscheinlich dringend benötigten International Break, noch dazu nach einer Derby-Niederlage sicherlich Zeit gewesen, auch um ein klein wenig den Reset-Button zu drücken. Und wenn wir nochmal auf die Ausführungen von Andreas Hagmann zurückkommen, eine Mannschaft, bei der, und da ähnelt es sich zu Lausanne, die Potenziale sicher vorhanden sind, aber vielleicht noch nicht vollständig ausgeschöpft worden sind. Wie hast du das bisher miterlebt, was du vom VSV in dieser Saison gesehen hast, mitbekommen hast?
Hey, beim VSV musst du ein bisschen weiter zurückschauen, weil der Verein war da vor, ich kann nicht sagen, vor wie vielen Jahren, aber der war, viele waren am Abgrund. Also was da die Leute damit gemacht haben, und dann ist der neue Vorstand gekommen und was die aus der ganzen Sache jetzt gemacht, was sie aus der Sache machen, ist großartig, weil du gehst sehr viel Herzblut rein und man muss für jeden Euro kämpfen in Villach. Man hat keinen großen Sponsor. Das ist ja alles nicht so leicht. Das sehen vielleicht viele Menschen nicht. Natürlich hat man viele Ausländer, das gehört kritisiert, aber das gehört in der ganzen Liga kritisiert. Warum? If you can't beat them, join them. Ja, na, also Villach ist mein Verein, Party. Ich kann kein schlechtes Wort über meine Boys verlieren.
Das sollst du an dieser Stelle auch nicht. Ich habe dich ohnehin schon viel zu viel Minuten deiner wertvollen Zeit gekostet. Möchte nur nochmal anführen, eine Linie Raffel, Rauchenwald, Raffel. Ich glaube, da gibt's viele Beobachterinnen und Beobachter des heimischen Eishockeysports, die dafür töten würden. Ob das ein Wunschdenken ist oder nicht, das werden die nächsten Jahre zeigen. Erst einmal geht es darum, dir alles nur, denke ich, Gute für den weiteren Heilungsprozess auch zu wünschen, dass du deinem Knie dann auch wieder voll vertrauen kannst, dass der Einstieg und Aufbau im Training so funktioniert, wie du es vorstellst. Ich wünsche dir wunderschöne Weihnachten mit deiner Familie und möchte zum Schluss anführen, es ist immer wieder ein Privileg, sich mit dir über Eishockey unterhalten zu dürfen.
Danke, Fadi, es macht Freude. Wenn der Domsche und der Xandi nur defensiv arbeiten machen und die auf der weiten blauen Linie warten können auf die Scheibe, unterschreibe ich morgen.
Ich werde Ihnen genauso mitteilen. Vielen Dank.
Was?
Win today Hockey. Oh Gott.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt.
Mittendrin statt nur dabei.
Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Nice move. Another nice move. Oh, it's gone. Oh, let it go. It doesn't get.